Falter-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
Hereinspaziert durch unser Burgtor. Ob Burgherr, Ritterin, Stallbursche oder Gauklerin. Die Burg Liechtenstein in Maria Enzersdorf bei Wien lädt zu Erkundungen ein und weckt bei Groß und Klein die Abenteuerlust. Erbaut im Jahr 1130, ist die Burg bis heute zu 60% im Originalzustand erhalten. Waffenkammer, Turmzimmer und Ritterstube. Die Stammburg der Fürstenfamilie von und zu Liechtenstein bietet Einblicke in das Leben im Mittelalter. Besuchen Sie uns jetzt in der Erlebniswelt Burg Liechtenstein. Jeden Sonntag mit eigener Kinderführung. www.burglichtenstein.eu.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Besser lesen mit dem Falter. Mein Name ist Petra Hartlieb und heute begeben wir uns auf eine außergewöhnliche Reise. Zunächst geht es nach Hallstatt, das ist jetzt nicht so originell, da waren die meisten schon mal. Aber wir reisen auch nach China, wo am Rande einer Millionenstadt eine Kopie von Hallstatt errichtet wurde. Mein heutiger Gast ist Dominika Meindl, die diese Geschichte sehr klug, sehr ironisch und sehr politisch in einen Roman verpackt hat. Folgen Sie uns in Salzkammergut und nach China. Wir fangen wie immer mit dem Cover an. Das Buch greift sich wahnsinnig gut an. Es hat so einen schönen rauen Einband und es ist vorne eine Kirche drauf, ein See, ein Boot. Es gibt Spezialisten, die erkennen das wahrscheinlich sofort, was das ist. Es gibt Leute, die erkennen es nicht. Was ist auf dem Cover drauf und wie ist es da drauf gekommen?
Es ist eine leicht fingierte Version von Hallstatt. Und während ich im Roman selbst den Namen der Stadt vermeide, weil ich wollte nicht direkt eine Geschichte über Hallstatt schreiben. Aber am Cover sind wir dann doch übereingekommen, kann es nicht schaden. Und es ist jetzt mein erster wirklich eigener Roman. Ich habe aber vorher schon gewusst, dass das mit den Covers oft schwierig sein kann. Dass man sich denkt, naja, ich kann eh nichts sagen dagegen, aber es ist total schier. Mhm. Und da ist mir genau gegenteilig gegangen.
Es ist so gefreut. Schön, man kann es auch erkennen an dieser kleinen Kirche. Und wer schon mal in Hallstatt war, wird es erkennen. Aber es könnte auch irgendein Tourismusplakat natürlich sein. Schaut ein bisschen aus wie so ein Retro-Plakat, oder?
Genau, es ist so ein bisschen Mid-Century, Modern. Jetzt gerade, ich habe andere Cover angeschaut, also man erkennt schon einen Trend. Aber wie gesagt, ich habe selbst eine große Freude damit.
Ja. Der Titel des Buches ist Selbe Stadt, anderer Planet. Das erschließt sich dann aus unserem Gespräch. Also der Titel erklärt sich dann aus unserem Gespräch. Das Buch hat im Grunde zwei Schauplätze, mehr oder weniger, die sehr weit auseinander liegen und doch ganz untrennbar miteinander verknüpft sind. Der eine Schauplatz ist Hallstatt. Wir haben ja auch Hörerinnen aus Deutschland, vielleicht muss man kurz erklären, Hallstatt ist ein 4500 Jahre alter Ort in Oberösterreich mit ungefähr 800 Einwohnerinnen.
Ja, Tendenz fallend.
Tendenz fallend. Der zweite Schauplatz ist China und zwar in der Nähe einer Millionenstadt, die du jetzt bitte mir hilfst auszusprechen.
Boluo. Es ist in China total schwierig, Millionenstädte voneinander zu trennen, weil die so ineinander konglomerieren. Es ist zur ganz grundsätzlichen Einordnung nicht wahnsinnig weit entfernt von Hongkong. Also subtropisches Klima.
Also das ist der zweite Ort, wo dein Roman mehr oder weniger spielt. Erklär uns mal kurz in knappen Worten, wie denn Hallstatt mit einer Millionenstadt in China zusammenhängen könnte.
Der Ausgangspunkt vom ganzen Roman ist ja diese Meldung vor, ich sollte das jetzt genau wissen, ich sage jetzt 2011.
2012, glaube ich, ist es.
Bitte. So gut, wann
ich habe noch geschaut.
Wann besser recherchiert wird zu meinen Büchern, bei mir ist ja das jetzt alles aus dem Kopf heraus.
Genau.
ist ja die Meldung ganz hoch gegangen. Also ich war dann froh, endlich einmal keine Kinder im Keller. Solche Meldungen, mit denen Österreich sonst leider oft in der internationalen Presse vorkommt. Und diesmal ist eine Schlagzeile um die Welt gegangen, dass in China eine Raubkopie gebaut wird von diesem Hallstatt. Es waren vorher schon auffallend viele TouristInnen aus Südkorea, aus China, dort, ich habe gesagt, okay, wieso kommen da jetzt so viel? Und dann ist durch eine kleine diplomatische Indiskretion durchgekommen, dass die da eine spiegelverkehrte Kopie bauen. Mhm. Und das Ganze ist aber jetzt nicht, weil das gefällt uns so gut. Das ist eine kleine narzisstische Kränkung für Hallstatt, beziehungsweise eher für ganz Österreich. Das ist eher so ein Zentrum von einem riesigen Immobilienentwicklungsgebiet. Also wo dann wohlhabende chinesische Familien Häuser bauen und rundum ist fast ein bisschen als Gag dieses Hallstatt in Originalgröße.
In Originalgröße. Ja, nichtsdestotrotz gibt es im Buch natürlich auch Menschen, die Rollen spielen. Also nicht nur die Städte, nicht nur das UNESCO-Kulturerbe und die schönen alten Häuser, sondern es gibt vier Protagonistinnen im Grunde, die Geschichte im Buch vorantreiben. Die Zwillingsschwestern Johanna und Doris, dann gibt es noch den André und den Ren. Lass uns mal bei den Schwestern vielleicht beginnen. Das ist so ein bisschen so das Kernpersonal, würde ich mal sagen. Die sehen gleich aus. Klar, Zwillingsschwestern, was immer wieder zu Irritationen führt, sind aber grundverschieden, oder?
Genau, das ist so, um es vereinfacht zu sagen, Landmaus, Stadtmaus. Doris ist, die hat sie nie dafür interessiert, die Gegend zu verlassen. Also sie leben nicht direkt in Hallstatt. Es ist fiktional, damit man selbst Raum hat, sich das vorzustellen. Man kann sich vorstellen, dass auf der gegenüberliegenden Seite da irgendwo bei Obertraun. Und die Doris hat eine vielleicht gar nicht so klassische Karriere hingelegt. Sie ist Tischlerin geworden. Die hat die HBLA gemacht in Hallstatt drüben. Und Johanna wollte bei der ersten Möglichkeit weg, hat Medizin studiert und dann in Wien im Krankenhaus gearbeitet und erleidet dann sowas Ähnliches wie eine verfrühte Midlife-Crisis und schmeißt dann alles hin und übernimmt die frei gewordene Ordination des Vaters.
Also der Vater war der Gemeindearzt, genau, quasi von Hallstatt.
Und seine Ordination ist etliche Jahre leer gestanden und sie sagt, okay, ich gebe auf.
Du hast es schon angedeutet, Stadtmaus, Landmaus ist natürlich eine super Bezeichnung. Die beiden Schwestern haben eben im Roman die Funktion der Antipoden, könnte man so sagen. Also das eine ist eben Stadt-Land, da bleiben, weggehen, akademische Karriere versus Handwerk. War das die Intention, diese Gegensatzpaare aneinander zu stellen, also die Figuren, die ihr ausgedacht habt, oder ist das einfach so passiert beim Schreiben?
Ja, sagen wir so, im Nachhinein komme ich dann drauf, dass ich, ja genau, das wollte ich so haben. Ich wollte tatsächlich zwei Menschen haben, die sich sehr nahe sind, die sich ja ähnlich sehen, in dem Fall dann eben Zwillinge. Ich hoffe doch, es ist nicht zu plakative Metapher für die beiden Städte. Aber weil ich ja Stiefmutter zweier Zwillinge bin, hat mich das schon fasziniert, diese totale Nähe, wo es dann auch sehr viel Reibung gibt. Und sie sind ja unterschiedlich, aber gerade durch diese kleinen Unterschiede fällt es ihnen erst auf, wie verbunden sie sind. Und es kommt dann auch so ein bisschen ein Strang des leicht Unheimlichen hinein. Also natürlich, die Schwestern sind einander nicht unheimlich. Aber ich habe mir das als leicht verstörend vorgestellt, dass die eine der mit ihr gleichzeitig mitalternden Schwester ins Gesicht schaut und sie selbst darin sieht. Mhm. Und wieder nicht. Ich hoffe, das klingt jetzt nicht so blöd, aber...
Was einfach total interessant ist, ist sozusagen, wenn die ja am Land auch sehr close aufgewachsen sind, das ist ja, gibt es ja auch weniger Kontakte nach außen. Das heißt, in dem Augenblick, wo du weggehst, die Leben entwickeln sich einfach völlig anders. Und jetzt kommt die völlig in der Stadt, völlig sozialisiert ist, zurück zu der am Land. Und sie sind sich aber natürlich total nahe, aber sind völlig unterschiedlich. Und das ist ein total reizvolles Gegenstück, würde ich sagen. Ja.
Genau, und ich glaube aber, dass die Doris eher die coolere ist von beiden.
Ja, das glaube ich. Das glaube ich auch.
Durch das eigene Leben am Land oder im Speckgürtel habe ich wahrscheinlich eher der Doris, ich mag es beide. Ich habe mir gedacht, ich denke mir zwar Frauen aus, die ich mag.
Ich habe mich mit beiden sehr identifiziert. Ich bin ja auch weggegangen aus Oberösterreich, aber ich
werde nicht wieder zurückgehen, weil ich kann keine Praxis übernehmen und selbst dann würde ich es auch nicht machen. Ich würde auch keine Buchhandlung in Oberösterreich übernehmen. Also ich bleibe da. Ich bin eher die Stadtmaus, die Landmaus, die weggegangen ist und froh ist
drüber. Ich will jetzt keine Prophezeiung aussprechen, aber ich habe auch geglaubt, dass ich nie wieder aus Wien zurückkomme.
Okay. Ja. Sie haben aber trotzdem irgendwie auch ein schwieriges Verhältnis, die beiden, oder? Was ist das? Konkurrenz, ein bisschen so Negativrechnungen, du warst ja immer da, du warst ja immer beim Papa, die andere, du hast das große Leben erlebt und ich nicht.
Ja, also die Konkurrenz ist nicht wahnsinnig überbordend, weil sie sich eben sehr nahe sind, aber gerade über diese Differenzen wollte ich etwas aussagen. Es sind beide Eltern schon gestorben, sie sind aber noch gar nicht so alt und da kommt dann natürlich automatisch unter Geschwistern immer dieses, ob man will oder nicht, konkurrieren, wer hat sich besser gekümmert. Wer ist zu Hause geblieben, wer hat das auf sich genommen? Johanna ihrerseits hat aber jetzt da nicht den Scherben auf, wie man auf Germanistisch so schön sagt, weil sie das Haus ausräumen muss des Vaters und da halt auch irgendwie ihr eigenes Kindheitsleben ausmisten muss, wo Doris wieder viel unsentimentaler ist.
Ja, was ja interessant ist, sie zieht ja in dieses Haus und übernimmt mehr oder weniger alles. Ein Haus mit einer alten Einrichtung, eine Garage mit Gerümpel, den alten dicken Hund. Also sie zieht dahin und du hast das Gefühl, sie übernimmt auch die Praxis. Die wischt einmal gerade den Tisch ab und ansonsten macht sie eigentlich dort
nichts. Ja, sie tut außerweißeln.
Warum ist das so? Was ist sie für ein Typ? Warum macht sie das?
Weil sie, also mich hat es nicht interessiert.
In der Krise ist, oder?
Mich hat es nicht interessiert, eine tiefere Midlife-Crisis, das ist abgefrühstückt, obwohl es vielleicht gar nicht uninteressant gewesen wäre, das nur viel mehr auszuarbeiten, weil ja Frauen bis jetzt Midlife-Crisis noch gar nicht so zugestanden gekriegt haben. Man hat ja eher wie so den älteren, mittelälteren weißen Herrn in der Krise erlebt. Aber ihr ist ganz grundsätzlich die Energie ausgegangen, da jetzt so ein total distinktives Leben zu führen und sie kommt auch nicht mit der Intention zurück, da jetzt so ein tolles, lifestyle-taugliches Landleben zu etablieren. Ich nehme mal an, nachdem sie etliche Jahre in Wien im Krankenhaus gearbeitet hat, könnte sie sich das auch leisten. Aber sie ist so eine Mischung aus Faulheit und Erschöpfung. Sie hat keine Lust, jetzt da sich selbst sehr stark zum Ausdruck zu bringen. Sie ist ein bisschen zu einrichten in einem Provisorium.
Ja, bei der Erschöpfung bist du schon beim Stichwort. Die nähern sich ein bisschen an, die zwei Schwestern, durch gemeinsame Wanderungen, also fast ein bisschen Gewaltmärschen, wenn ich das so lese. Da ist natürlich die Doris, die Fittere. Ist das nicht ein bisschen ein Klischee, die zwei Hallstätterinnen, die übers Bergsteigen wieder zueinander finden?
Da müssen die Hallstätterinnen jetzt durch, weil das habe ich hinauf gezwungen. Ja, das Wandern ist für mich selbst total wichtig. Also ich kann es ja nicht verleugnen, es gibt einige Passagen, ein paar haben das Buch schon gelesen und gesagt, ja, ich weiß schon, wo du das her hast. Und aber dieses Wandern, so ruhig dahingehen, bis man aber dann wirklich total erschöpft ist, das bedeutet mir selbst jetzt zu viel. Und ich mir gedacht, das passt vielleicht, da müssen sie gar nicht viel reden und verbringen Zeit miteinander in einer Gegend. Ich weiß zum Beispiel gar nicht, ob die Leute in Hallstatt so leidenschaftlich gern wandern wie wir armen Menschen aus dem Zentralraum. Wir sprechen hier jetzt Mitte Februar, es ist total schier im Zentralraum. Und in Hallstatt oder da im Voralpenland ist sogar zu so einer Zeit total schön.
Ja, da sind wir als Kinder immer hingefahren zum Wandern vom oberösterreichischen Zentralraum. Ja. Also auch meine Wanderkindheit.
Ja, das sind unsere Fluchten, dass man das Leben in Oberösterreich schön finden kann.
Genau. Die zweite Figur ist natürlich ein völlig anderer Typ. Das ist der Ren. Der Ren ist ein Chinese, der für die chinesische Regierung arbeitet. Und zwar der tut so Stadtentwicklungsprogramme vorantreiben und so Tourismusprojekte. Er spricht Deutsch, ich würde sagen sogar Oberösterreichisch. Wo kommt denn diese Figur her? Was spielt sie im Buch für eine Rolle?
Der ist zu einer wichtigen Prägephase. Also ich habe mir dann gedacht, das war eigentlich sehr reizvoll, wenn er sich sprachlich nicht so stark unterscheiden würde. Natürlich, es ist unrealistisch, dass der keinen Akzent hat. Aber er ist als Kind in Österreich mehr oder weniger illegal zur Welt gekommen. Seine Mutter ist eingeschleust worden. Ich habe ihm ein paar Fälle erzählt bekommen, wo Menschen aus China aufschlagen plötzlich, ohne irgendwelche Papiere im Medizinsystem. Also dann, wenn es wirklich nicht mehr anders geht, werden die hinbracht und keiner weiß, wer die sind, die können sie gar nicht verständigen. Also es gibt so einen wirklich relativ schlimmen informellen Sektor. Es hat jetzt, die Meldungen haben jetzt nachgelassen, aber ich habe mir vorgestellt, was wäre, wenn er der Sohn einer solchen Frau wäre, die da zuerst in Italien in so einem von den allerersten Sweatshops arbeitet und dann aber so über Vermittlung wird er nach Österreich gebracht und arbeitet dann in den Küchen der diversen chinesischen Restaurants, die in den 80ern aufgekommen sind. Und da reist er von einem Restaurant zum anderen. Das sind immer diese alten Gebäude, wenn man jetzt zum Beispiel aus Ebensee rausfährt. Also so schon vermooste, veralkte, uralte Hauskästen, wo man dann am Schluss noch, bevor es abgerissen wird, ein chinesisches Restaurant reingibt. Und da hat er sein Deutsch her.
Und ist dann aber wieder zurückgegangen nach China.
Genau.
Und hat dort eine gewisse Karriere gestartet.
Der leibliche Vater hat dann doch keine Tochter bekommen und dann, na gut, dann holt er sich diesen illegitimen Sohn aus Österreich und ermöglicht ihm eine Karriere. Dann wird ihm empfohlen, beim Studium schon drauf zu schauen, in Richtung Tourismus zu gehen. Und mir hat das recht interessiert, so eine schöne Landschaft mit diesen ganz funktionellen Augen zu sehen, dass man die entwickelt, Destinationsentwickler. Und so reist er auch durch Österreich, hat aber natürlich seine eigene Geschichte im Gepäck mit.
Also was ja ganz interessant ist aus dieser Perspektive, ist natürlich, du siehst ja dann, also wir Leserinnen sehen ja dann unsere Heimat durch die Augen von einem chinesischen Menschen, der zwar Österreich kennt, aber natürlich das trotzdem fremd sieht. Und er macht sich auch wahnsinnig lustig über das alles, zum Beispiel über diese Rückwärtsgewandtheit, oder? Wie er sieht das?
Ja.
Und das ist, glaube ich, total realistisch. Also für die ist das total schräg, wie wir
ja,
sind.
Ja, das ist so ein altes Klischee, das wir haben nicht wirklich nicht zu tun. Es wäre jetzt wirklich China-Expertin. Aber bei einer eigenen Reise nach China, wir haben geschaut, wie vergleichsweise jetzt fortschrittlich, da reden wir jetzt nicht von Werteinstellungen, wie fortschrittlich wir da sind, muss man sich auch fragen lassen, aber schauen wir rein, diese Technologieaffinität oder wie sich das Leben in China entwickelt hat, was da eine Mittelstandsexistenz bedeutet, wie viele Millionen Menschen da wirklich aus der Armut innerhalb der letzten Jahre rausgeholt wurden. Das habe ich sehr interessant gefunden und wir haben jetzt schon noch ein bisschen diesen Blick auf China lange gehabt, jetzt schon nicht mehr.
Reisbauern und
genau.
Land.
Also ein bisschen lustig und dann macht man sich halt lustig, wie die Kellnerinnen sprechen und dabei sind die, glaube ich, mit jeder Technologie flotter als wir und das, man merkt schon so Ren, der, also man spricht dann übrigens Ren aus, das habe ich mir, das muss man nicht wissen, weil die so eine Art amerikanisches R haben. Das ist ja auch wieder mir dieses Klischee, wie man Chinesen nachmacht.
Das ist ja auch sehr lustig, weil es gibt ja durchaus die chinesischen Arbeiter und Arbeiterinnen bei uns, also in deinem Buch, die sich dann europäische oder amerikanische Namen geben, weil sie ja sagen, die Österreicher kennen meinen Namen eh nicht aussprechen. Ja. Es ist eh wurscht. Also Patrick oder Viktor oder...
Ja, und es ist für Menschen aus China augenscheinlich wirklich ganz wichtig, dass die Namen ordentlich ausgesprochen werden, weil das, mir hat das, ich habe eine Art chinesische Sensitivity Readerin gebeten, nochmal drüber zu schauen. Und ich habe einfach spezifische Fragen gestellt. Und sie hat gesagt, das ist ihnen lieber, sie heißen dann Jackie Chan, oder leiser, als dass wir uns radebrechend an ihren Namen vergehen.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Wir haben noch eine vierte Figur, die im Buch auch recht wichtig ist oder eigentlich immer wichtiger wird. Am Anfang ist es eine Randfigur und dann wird es aber eigentlich sehr wichtig. Das ist der André, spreche ich ihn richtig aus? Der André ist ein bisschen in der Mitte zwischen diesen beiden Extremen. Also einerseits die Doris und die Johanna, also die quasi einen unmittelbaren Bezug zu Hallstatt haben, und dem Wen. Weil er kommt nicht daher. Wie hat es den nach Hallstatt verschlagen? Was spielt er für Rolle in deinem Buch?
Er zieht, also ist einer von denen, die sagen, wir probieren es jetzt mit der Landromantik. Er und seine Frau Maria, die sind schon aufgeklärt. Die wissen schon, dass da vieles romantisiert wird. Seine Frau kennt sie ja grundsätzlich aus in der Gegend. Man könnte sich vorstellen, sie würde selbst aus Linz oder Wels stammen. und die Wasche, worauf sie sich einlässt. Aber sie wollen es halt einmal schön haben mit den zwei Kindern. Und das klappt einmal vorerst auf, ja, durch tragische Weise nicht. Und dann muss sie André alleine einrichten. Und das gelingt ihm schon zusätzlich, grundsätzlich. Er, der hat ja der Krise ganz anderer Art, vielleicht ein bisschen existenzieller noch als alle anderen. Und der, sein Hintergrund ist, er stammt von Kärnten aus Slowenien ab. Also das ist, ich wollte das auch noch hineinbringen, dass das einfach alles so, es soll ein sehr anti-identitärer Roman sein. Mhm. Das fällt mir jetzt gerade erst ein.
Das ist super, das könnte man doch vielleicht hinten drauf schreiben.
Direkt unter Austrofreds Blurb ganz besser.
Genau.
Ein anti-identitärer Roman. Ja, ja, das wäre mir ganz recht.
Also alle haben irgendwie einen Hintergrund, kommen irgendwo her. Ja, es ist eigentlich, alle sind so ein bisschen heimatlos, suchen was.
Genau, also ich gestatte Ihnen schon gern, dass Sie sich zwischendurch sehr wohlfühlen. Immerhin leben Sie schon in einer sehr schönen Gegend. Das wird man nicht so verjammern. Aber mir wird jetzt gerade erst da bewusst, da gibt es ja jetzt schon so einfache Computerprogramme, wenn man jemanden die Namen der Großeltern nennt und die Geburtsdaten, dann finden die bis ins 17. Jahrhundert die Vorfahren. Und bei mir ist herausgekommen, ich komme so durchgehend aus dem Müllviertel, dass mir eigentlich schon peinlich ist.
Das heißt, du hast in deinem Roman ein bisschen was reingeschrieben, ja, an Diversität.
Ja, genau. Ich habe mir da Diversität ausgeborgt.
Okay. Wie bist du denn auf die Idee gekommen, einen Roman, ich sage jetzt trotzdem mal provokant, über Hallstatt zu schreiben? Es ist ja im Grunde eigentlich, warum hat es vor dir noch keiner gemacht? Das ist ja eigentlich völlig absurd. Die Geschichte ist ja extrem cool.
Und ich schreibe schon so lange dran herum.
Wie bist du auf die Idee gekommen?
Also ich habe eigentlich immer schon Panik gehabt, so im Sinne von, jetzt muss ich es wirklich dann einmal fertig bringen. Und vor allem habe ich einfach sehr, sehr, sehr lang am Verlag gesucht und nie einen gefunden, weil ich nicht so gesucht habe, dass die Verlage meine Suche mitgekriegt haben. Also ich habe sehr dezent gesucht. Ich habe auch zwei Absagen gekriegt. Muss ich jetzt im Nachhinein sagen, zu Recht. Da war das nur ganz eine andere Geschichte. Und dann habe ich gedacht, nein. Es war der liebe Gatte, sehr lästig schon, gesagt, ich kümmere mich schon drum. Und er hat leider
aber die Ursprungsidee ist bei einem kitschigen Ausflug in Hallstatt entstanden oder hast du ein Video gesehen über diese Kopie in China oder wie ist das entstanden? Kannst du dich noch erinnern, das ist schon so lange her?
Es ist wirklich schon lange aus. Also die Idee darüber zu schreiben ist wirklich mit der Meldung entstanden.
Also 2012.
Und der Roman, den ich damals angefangen habe, den gibt es gar nicht mehr. Also es ist so, wahrscheinlich war er dann nach 7 Jahren Arbeit dran, so wie der menschliche Körper, dass kaum noch irgendwas enthalten war, außer ein paar so Gebeine.
Warst du auch in China oder hast du die Kopie angeschaut? Hast du das angeschaut? Das hast du nicht geschafft.
Das habe ich noch, das möchte ich sehr gerne machen.
Das würde ich auch gerne machen. Ich komme mit.
Sehr gut.
Das machen wir gemeinsam.
Sehr gut. Ja. Und wir berichten live Hörerinnen des Falter-Bücher-Podcasts aus China.
Genau, würde ich auch sagen. Durch die Brille von diesen vier Hauptcharakteren widmest du dich aber auch ganz großen Themen, finde ich. Also man würde jetzt einfach den ganzen Inhalt verkürzen, wenn man sagt, es geht um Hallstatt und es geht um diese Zwillingsschwestern. Es geht eigentlich so ganz subtil auch um sehr politische Themen. Es geht ums Leben am Land. Du hast das schon angedeutet, das Wegziehen, also Tendenz fallend bei der Bevölkerungsentwicklung in Hallstatt und zwar nicht nur in Hallstatt. Es geht um die Überalterung der Gesellschaft. Es geht um die medizinische Versorgung auf dem Land. Auch ganz wichtig, über die Unterbezahltheit der praktischen Ärzte. Und es geht natürlich auch über diesen Obertourismus. Über das wird man jetzt leider auch noch 5 Minuten reden. Ja. Kannst dir ein Thema aussuchen. Also genau, ich glaube, die medizinische Versorgung am Land ist, glaube ich, allen klar, dass du als Gemeindearzt in so einer kleinen Gemeinde nicht wirklich reich wirst. Das tust du schön an der Johanna darstellen.
Ja, wobei ich wirklich hoffe, ich glaube, ich muss das ganz oft sagen, es gibt eine praktische Ärztin in Hallstatt, die ausgezeichnete Alpinistin sein soll. Ich habe mir noch nicht traut, sie anzurufen und mich zu entschuldigen, weil es mit dieser Frau nichts zu tun hat. Und die medizinische Infrastruktur ist in Hallstatt ja recht gut, weil die Gemeinde durch diesen Overtourism, ich wollte das also darstellen, also keine Verlogenheit so von wegen, boah, die Chinesen so, wie wenn das so eine gelbe Flut war, das ist ja dann, geht ja gerne ein bisschen ins Rassistische. Hallstatt ist ja dadurch ziemlich reich geworden. Also ich habe mit dem Bürgermeister länger gesprochen und ich habe das schon bemerkt, der hat halt wirklich große Freude daran, dass der seine Gemeinde jetzt richtig gut ausstatten kann. Er kriegt die Wasserrettung, ein neues Boot, neue Feuerwehrautos. Also nicht so verprassen, sondern der baut halt die Infrastruktur da aus. Und da gibt es eben auch eine Ordination.
Du solltest dir unbedingt eins schicken, sobald sie raus ist. Mach das. Liebe Grüße an die Hallstätter Ärztin. Ja, vielleicht
ist Falterhörerin.
Du hast das schon angedeutet, es geht um diesen Obertourism. Es war sehr lustig, weil ich habe dein Buch gelesen, wie ich gerade in Venedig war.
Ja,
und das war natürlich total interessant, weil ich war Gott sei Dank off-season in Venedig, aber trotzdem Venedig, wo du dann so durchgehst und da denkst, eigentlich gibt es das ja alles nur noch, weil es Tourismus gibt.
Ja.
Und bei Hallstatt ist es ja eigentlich ähnlich oder nur halt auf kleinerem Raum.
Ich denke mal, bei Hallstatt wie bei Venedig haben wir alle so eine Sehnsucht an einem November um 4 Uhr in der Früh und es ist kein anderer Mensch dort. Diese lustige Sehnsucht, dass man so einen Ort, der so überbedeutsam ist, für sich ganz alleine hat. Dabei sind diese Orte ja mittlerweile total wesentlich geprägt durch diese viel zu vielen Menschen, die es anschauen wollten. Es ist so ein Riesending. Venedig noch größer als Hallstatt, aber Hallstatt hat ziemlich angezogen. Einerseits so ein globaler Punkt, Synonym für Overtourism, auf der anderen Seite wird aber rund um die Infrastruktur abgebaut. Also man braucht ja, soweit es touristisch interessant ist, fährt die ÖBB entsprechende Takte und sobald es dann wirklich nur mehr Gegenden für die Menschen, die dort wohnen, gibt, gibt es keinen Postbus mehr und die medizinische Versorgung wird immer schlechter und vielleicht dort nur ein paar Supermärkte, aber nichts mehr in Gehweite. Und dieser Strukturabbau am Land ist vielleicht nicht im Salzkammergut am besten festzumachen, aber schon auch.
Durchaus, ja, genau. Die Konstruktion des Romans, über die reden wir jetzt auch noch, die ist ja nicht ganz simpel. Das hättest du ja auch einfacher machen können.
Weil
die
Geschichte viel komplizierter noch gemacht.
Und die Geschichte an sich ist ja eigentlich eh schon eine Hammergeschichte, aber du hast es nicht einfach gemacht. Wir haben schon erwähnt, es gibt 4 Protagonistinnen, die natürlich auch unterschiedliche Erzählperspektiven uns bieten. Warum hast du das so gewählt? Du musst ja auch in die jeweilige Figur schlüpfen. Wie leicht oder wie schwierig war das für dich?
Ich glaube, es wäre schwieriger gewesen für mich, dass ich in einer Perspektive durchschreibe, weil es mir, also ich schreibe ja grundsätzlich eigentlich immer nur ganz kurze Texte. Also ich bin ja in Poetry Slam Pension und ich habe eine Lesebühne und für mich sind kurze Texte eigentlich was sehr Angenehmes. Nur dazu, wenn ich es vortragen kann vor einem Publikum, das ich direkt vor mir sehe. Und wenn ich merke, die schlafen weg, dann sage ich irgendwas Autoritäres. Und beim Romanschreiben ist es mir auch so gegangen, dass mir lieber ist, wenn ich immer wieder einen Szenenwechsel habe.
Also in kleinen Portionen und genau. Dann schlüpfst du jeweils in eine andere Rolle und das macht das für dich quasi wie eine kurze szenische Lesung.
Ich hoffe, dass zum Lesen interessanter ist, auch wenn man sich vielleicht ein bisschen konzentrieren muss. Muss man ja nicht. Man kann ja das einfach so herlesen und sagen, ich fahre wieder mal nach Hallstatt, bin ja nicht böse. Aber ich habe ein bisschen filmisch gedacht. Einfach Szenenwechsel, wo man beim Film ja sehr bereit ist, sich auf eine Perspektive einzulassen. Und ich hoffe, es ist gelungen, dass man sich relativ bald auskennt, wer da jetzt spricht. Ich habe vom lieben Erwin Riss selig recht geschimpft gekriegt. Ich habe ihm meine erste Fassung zu lesen gegeben und dann gesagt, das musst du nochmal anschauen, da musst du nochmal 2 Wochen drüber gehen.
Da reden alle gleich.
Da reden alle, ja, genau, man kennt sie nicht aus.
Okay.
Und wenn das der Riss sagt, dann.
Natürlich. Naja, weil ja sozusagen ja nicht nur die Perspektive ist, sondern du musst ja auch die Sprache anpassen. Am schwierigsten stelle ich mir den Wen vor, oder? Wie schwierig war das, in diesen österreichischen Chinesen zu schlupfen?
Naja, schwierig genug.
Schon.
Man hat dann sehr schnell diese Furcht, dass man da kulturelle Appropriation betreibt. Aber vielleicht ist sie okay, weil man die Chinesen sind jetzt dabei. Das ist ja kein marginalisiertes Volk mehr weltweit.
Das stimmt. Warum hast du dich diesem Thema, du hast das jetzt schon gesagt, das ist dein erster Roman, also du hast schon wahnsinnig viele Texte geschrieben, aber es ist dein erster Roman. Warum gerade dieses Thema in einem Roman? Du hättest das Ganze ja auch in einer Falter-Reportage schreiben können oder für Servus-Magazin oder was auch immer. Warum hast du geglaubt, das hält ein Roman? Keine Sorge, ich finde, es hält einen Roman.
Aber bin jetzt schon verzockt.
Man hat ja oft eine Geschichte, es geht ja immer um den Plot. Du hast ja, beim Schreiben ist es ja immer so, du brauchst eine Geschichte und dann überlegst du, ja, kann man daraus was entwickeln? Wann war dir klar, dass das mehr wird als eine Reportage über Hallstatt und über die Kopie von Hallstatt?
Naja, ich hätte gerne eine Reportage geschrieben, aber es hat mich niemand beauftragt.
Hast du gedacht, schreibe einen Roman?
Ich mag das Genre Reportage wirklich sehr gern. Ich habe ein paar geschrieben, es ist nie ein Geschäftsmodell daraus geworden, aber es sind ja sehr viele Reisenotizen, die ich da eingebaut habe. Das ist doch fantastisch, man reist. Manchmal geht es mir sogar schon im Zug nach Wien, so dass ich anders schaue oder dass ich zuhöre, worüber die anderen sprechen. Also so dieses geschärfte Wahrnehmung in einer leicht exotischen Umgebung.
Im Zug nach Wien.
Naja, ich bin wirklich schon eine Landmaus, gell?
Du bist die Landmaus, genau.
Ja. Nein, also es macht schon einen Unterschied, wenn man nach Shanghai oder Hongkong fährt oder Peking sich anschaut. Das ist wirklich exotisch. Und wie man ist fast wie in einer Manie, was man alles wahrnimmt und welche Unterschiede man sieht. Also ich hoffe, das ist ein bisschen in den Roman eingeflossen, dass da schaut jemand viel zu, da beobachtet jemand viel, da wird aus einer anderen Perspektive was Bekanntes beobachtet. Und dann wollte ich einfach keine Befindlichkeit, also da sind Menschen natürlich in der Krise, es liegt ja nahe.
Ja.
Und mir persönlich geht es ja sehr gut. Ich habe nur diese leichte Midlife-Crisis, wo man dann die Elternhäuser ausräumen muss. Aber angesichts der Entwicklungen aktuell reicht es da noch nicht, dass man einen Roman damit vollschreibt. Aber diese Geschichte von Hallstatt, die erzählt schon was. Also die hilft mir, diese vier Menschen da in ihren Krisen halbwegs sinnvoll darzustellen.
Ja, zu platzieren. Lege das Buch allen ans Herz. Vielleicht verratst du uns, nach wann die besten Zeiten sind, nach Hallstatt zu reisen, wann am wenigsten Chinesen und Chinesinnen da sind.
Nein, man sollte das mit den Chinesinnen und Chinesen anschauen.
Genau.
Ich bin zu sehr vielen verschiedenen Zeiten nach Hallstatt gereist und es war immer interessant.
Ja.
Also so waren es wirklich, man sollte es halt nicht eilig haben im Sommer. Es ist völlig unmöglich, sich dort schnell zu bewegen. Und angeblich können auch die Kinder in Hallstatt, die wenigen Kinder in Hallstatt, die lernen ganz spät erst das Radfahren, weil sie nie genug Platz dafür haben.
Weil immer so viele Menschen auf der Straße sind. Ja, ja, also ich hoffe, dass unsere Hörerinnen aus Deutschland alles verstanden haben, weil wir haben natürlich, wir sind ein bisschen ins Oberösterreichisch gekippt. Das ist leider so, wenn zwei Oberösterreicher in den Zahn sitzen,
bei denen
das
muss
geht
ich mich ohnehin entschuldigen, weil ein Dresdner Kollege von meiner Agentin hat die Szenen gelesen und hat gesagt, was machen die? Also gerade zu Beginn, die beiden Schwestern unternehmen etwas und er hat gesagt, er hat so lange gebraucht, bis er bemerkt hat, dass die was in den Bergen unternehmen und dann ist ihm irgendwann bewusst, wenn die gehen eine Skitour.
Okay, und also das ist ein österreichisches Buch, aber das, glaube ich, lieben die Deutschen inzwischen auch
ich
sehr.
Ich hoffe sehr darauf, dass sie diese, wie nennt man das, hermeneutische Benevolenz entgegenbringt, dass sie halt googeln, was ein Haarscheisen ist.
Genau. Ich habe es auch nicht gewusst, was ein Haarscheißen ist. Also vielen Dank. Ich weiß jetzt, was ein Haarscheißen ist. Ich weiß, dass die Geschichte von der Kopie in Hallstatt wirklich wahr ist. Ich habe nämlich immer geglaubt, dass das eine Geschichte ist. Ich habe es dann gegoogelt. Und ich freue mich auf meinen nächsten Besuch in Hallstatt und wünsche dem Buch sehr viel Erfolg.
Ich danke sehr für die Einladung.
Gerne. Und nun liest uns Dominika Meindl eine kurze Stelle aus ihrem neuen Buch »Selbe Stadt, anderer Planet« vor.
Durch die Fenster auf der anderen Seite sehe ich erst, dass die Grundfesten der Stadt bereits stehen. Die Kirche scheint aus der Entfernung überhaupt schon perfekt. »Da ziehen wir in 2 Wochen ein«, sagt der Baustellenleiter Deng Li. »In den Tempel kommen unsere Büros und im Erdgeschoss sind dann die Immobilienmakler.« »Sie nennen es Kirche«, erkläre ich ihm. »Church«. Fang wiederholt es, doch es hört sich wieder an wie Terror, Fleisch. Kurz überlege ich, ihm vom Brauch der Einheimischen zu erzählen, den Leib des jungen Gottes rituell zu essen, aber dann lasse ich es, das führt ja doch zu nichts. Nicht so wichtig, sage ich. Fang reicht mir einen Helm, es sei Zeit für eine Stadtbesichtigung. Wir steigen die grob gezimmerte Treppe vom Containerstapel hinunter. Beim ersten Schritt werden meine Schuhe dreckig, die Bauarbeiter lachen. Mit jedem weiteren Schritt wächst mein Erstaunen. »Sie wirken überrascht, Huang Reng«, sagt Deng Li. »Das sollten Sie nicht. Wir sind viel zu langsam.« Ich sehe ihm seinen Stolz an. Der große Platz ist so weit gediehen, dass er als spiegelverkehrtes Kippbild des Originals schon seine Wirkung entfaltet. Gerade weil ich das Original so genau studiert habe, ist mir unser Neubau fast ein wenig unheimlich. Die Pflastersteine sind zu groß, zu eben, zu symmetrisch verlegt. Aber da habe ich mich gegen die Firma nicht durchsetzen können. Authentizität hätte die Kosten deutlich gesteigert. Ein Kran hebt Kanaldeckel vom LKW. Ich sehe sie mir näher an. Nicht gut, Dengli. Ich habe den Namen der Stadt falsch draufgeschrieben.
Danke für die Lesestelle. Und nun gibt's noch ein paar Tipps der Falter-Redaktion.
Hallo, mein Name ist Katharina Kropshofer und ich bin Redakteurin im Ressort Stadtleben. Ich empfehle heute zwei Bücher, die mit Tieren und Kommunikation mit Tieren zu tun haben. Bei mir hat alles eigentlich bei Oktopussen angefangen. Ich habe während meines Biologiestudiums zum ersten Mal wirklich verstanden, wie eingeschränkt wir eigentlich sind von unseren eigenen Sinnen. Wir wissen zum Beispiel heute, dass Oktopusse unglaublich intelligent sind, nur wir verstehen es nicht richtig, weil ihre Intelligenz so anders ist als die Menschenintelligenz. Zum Beispiel sind die Neuronen, also die Nervenzellen, in ihrem Körper verteilt auf ihren Tentakeln und die denken dann quasi für sich. Und auch ihre Lebensweise als Einzelgänger ist natürlich komplett anders als unsere. Und deswegen glauben Expertinnen, dass sie auch eine komplett andere Art des Bewusstseins besitzen. Trotzdem oder gerade deswegen so aufschlussreich sind, damit wir das Leben auf dieser Erde verstehen. Einen Einstieg in diese Welt der Oktopus und eben dieses anderen Bewusstseins lieferte für mich das Buch Der Krake, das Meer und die tiefen Ursprünge des Bewusstseins. Auf Englisch heißt es Other Minds, finde ich fast noch passender. Geschrieben vom australischen Philosophen und Naturfilmer Peter Godfrey Smith. Das ist meine erste Empfehlung. Und es gibt auch einen aktuellen Anlass, wieso ich genau diese zwei Bücher empfehle. Zum zweiten komme ich gleich. Nämlich ist unsere Suche danach, also diese Intelligenz und das Bewusstsein und vor allem auch die Kommunikation anderer Lebewesen zu verstehen, noch lange nicht abgeschlossen. Ich habe die vergangenen Wochen sehr viel damit verbracht, über neue Erkenntnisse zu lesen, bin ein bisschen hineingekippt in das Thema. ForscherInnen sind nämlich kurz davor, mit künstlicher Intelligenz die Sprache von Walen zu entziffern. Die haben nämlich eben eine eigene Sprache, wahrscheinlich sogar unterschiedliche Dialekte in verschiedenen Regionen und innerhalb verschiedener Arten und auch sehr, sehr komplexe Sozialsysteme, die wir eben nicht sehr gut verstehen. Wir könnten nun aber, und jetzt kommt irgendwie das Bahnbrechende, kurz davor stehen, mit ihnen zu sprechen. Die Frage ist aber, was würden wir ihnen überhaupt sagen? Und diese Frage stellt sich auch Tom Mastill, Biologe und Filmemacher, im Buch Die Sprache der Wale, das ganz neu herausgekommen ist. Angefangen hat es bei ihm 2015, als er fast gestorben wäre, weil ein 30 Tonnen schwerer Buckelwal auf seinem Kajak gelandet ist. Danach hat ihn das Erlebte eigentlich nicht mehr losgelassen, auch weil er im Gespräch mit Expertinnen herausgefunden hatte, was wir alles eigentlich nicht wissen. Zum Beispiel, wir wissen gar nicht, wieso Wale überhaupt springen. Da gibt es ganz verschiedene Theorien. Und er vergleicht das, was jetzt passiert, also diese Revolution in der Tierkommunikation mit den Anfängen der Mikroskopie, zum Beispiel als der niederländische Tuchhändler und Hobbyforscher Anthony von Leeuwenhoek kleine Wesen entdeckte, die er Animalcules nannte, also kleine Tierchen. Wir wissen heute, das waren Mikroorganismen. Und heute sind wir eben auch kurz davor, dass neueste Technologie, in diesem Fall künstliche Intelligenz, verborgenes Leben sichtbar macht. Und das ist irgendwie die Hoffnung vieler Leute, die sich damit befassen, dass das mehr Grund geben wird, diese faszinierenden Tiere, also in dem Fall Wale und Delfine, auch besser zu schützen. Eine kleine Empfehlung am Schluss noch, falls das noch nicht irgendwie ja, genug Grund gegeben hat und um auch hineinzukippen in dieses Thema. Sie können das Video von Tom Mastills Begegnung mit dem Buckelwal auch ansehen auf YouTube. Dafür einfach Humpback Whale Jumps Out of Water Landing on Kayaks eintippen. Viel Spaß.
Das war's schon wieder mit Besser lesen mit dem Falter für heute. Unser Gast war Dominika Meindl mit ihrem neuen Buch Selbe Stadt, anderer Planet, erschienen im Picus Verlag. Wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren und bewerten Sie uns bei Apple Podcasts, bei Spotify oder in der Podcast-App Ihrer Wahl und empfehlen Sie uns weiter. Informationen zu den einzelnen Büchern bekommen Sie auch auf falter.at/buchpodcast oder in den Shownotes. Und natürlich gibt es alle Bücher in Ihrer Buchhandlung. In 2 Wochen gibt es eine neue Folge. Ich freue mich auf das nächste Mal.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.